Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich, herzlich willkommen. Das neue Jahr ist noch ganz frisch und deswegen geht es jetzt ums Neue hier in Religionen.
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu.
Am Anfang des Jahres kann man ja mal biblisch werden. So furios endet die christliche Bibel im Buch der Offenbarung oder auch Apokalypse. Siehe, ich mache alles neu. Warum das in den Kirchen eher als Drohung gehört wird und nicht als Verheißung, darüber habe ich mit dem Theologen und Philosophen Jürgen Mahnemann geredet und Sie können das in ungefähr 10 Minuten hören. Davor erzählen die Christians for Future von ihren Zukunftsplänen, danach junge Musliminnen und Muslime von ihrem neuen Blick auf Sexualität und junge und nicht mehr ganz so junge KatholikInnen von ihrer Suche nach einer neuen Gemeinde. Ums Neue geht es in dieser Stunde und das übersetzen wir jetzt mal als um die Zukunft. Also Future, ein heiß umkämpftes Gut. Da gibt es inzwischen Omas for Future, Parents for Future, Scientists for Future und noch etliche Gruppen mehr, die ihre Variante der Fridays for Future Bewegung leben und demonstrieren, angelehnt an die Initiative von Greta Thunberg. Auch in den beiden christlichen Kirchen hat sich ein Bündnis gebildet. Christians for Future. Ihr Ziel ist, Menschen in den eigenen Reihen für den Klimaschutz zu gewinnen, die eigentlich mit Politik und Aktivismus nicht viel am Hut haben. Und die Kirchen grüner machen natürlich. Lucia Weiß war für Deutschlandfunk Kultur mit den Christians for Future in Berlin unterwegs.
Wenn wir überhaupt so etwas wie einen Slogan haben, dann wäre der verschieden glauben, gemeinsam handeln für unsere Erde jetzt.
Yvonne Berlin ist Mitbegründerin der Christians for Future. Eine ökumenische Bewegung, die eine Stimme im Chor der Klimaaktivistinnen sein will, die hinter den Fridays for Future stehen. An einem nasskalten, windigen Freitagmittag vor einigen Wochen sucht Yvonne ihre Gruppe für die Klimademonstration zusammen. Dicke, graue Wolken bauschen sich am Himmel, immer wieder regnet es. Einige der Christians for Future-Mitglieder stecken noch im Bahnverkehr fest, weil der starke Wind überall in Deutschland Bäume entwurzelt hat, die Schienen blockieren. Um die 40 TeilnehmerInnen hatten sich angesagt. Auf der Hauptbühne vor dem Brandenburger Tor laufen schon die Soundchecks. In einer Musikpause erzählt die 44-jährige Yvonne, wie sie sich auf den Tag vorbereitet hat.
Die Stimmung ist ganz gut. Ich habe ganz gut geschlafen. Viele sind noch unterwegs. Manche haben auch nur 2 Stunden geschlafen, weiß ich schon. Wir werden dafür sorgen, dass sie von uns auch noch gestärkt und gestützt werden. Ich habe alles dabei. Nahrung, heißen Tee, Kaffee, alles dabei und freue mich auf unseren Tag heute.
Wie Yvonne Berlin ist auch die Frankfurterin Kerstin Wohlfahrt Mutter. Einer ihrer Söhne macht bei den Fridays for Future mit. Sie selbst ist bei den Christians for Future in Hessen aktiv.
Also ich würde mir von der Kirche noch eine klarere Position für die Klimaziele wünschen, die halt eben auch gegenüber der Regierung und der Politik geäußert wird und aber eben auch in ihren eigenen Institutionen umgesetzt werden und ihre Gemeinden getragen werden und noch mehr Menschen mobilisiert und sensibel macht für das Thema und zu verstehen, dass das sehr wichtig ist.
Die Christians for Future gibt es seit 2019. Getragen wird die Arbeit von Ehrenamtlichen. Die Bewegung versteht sich als ökumenisch. Bundesweit sind nach eigenen Angaben 150 Mitglieder aktiv. Die meisten Aktionen finden Corona-bedingt im Internet statt. Zum Beispiel der virtuelle Klimachor, den die Christians for Future gemeinsam mit der Umweltbewegung Extinction Rebellion ins Leben gerufen haben. Auf YouTube gibt es außerdem Videos von live gestreamten Veranstaltungen, zum Beispiel Klimaandachten. Vor der internationalen Klimakonferenz COP26 in Glasgow haben Yvonne Berlin und ihre Mitstreiterin Nasrin Büttner per Video zum Beten und Besinnen eingeladen.
Wir wollen unseren Kindern und Enkeln doch auch noch eine gute Zukunft auf der Erde ermöglichen. Wir könnten es wunderschön hier auf unserer Welt haben, wenn alle vorhandenen Güter gerecht verteilt und wertschätzend mit ihnen umgegangen würde. Und das Sein mehr im Mittelpunkt unserer Existenz stehen würde, als das Haben.
Die Kirchen fördern die Klimagerechtigkeit bereits, wie sie in der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus oder dem EKD-Text 130 »Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben« festgehalten ist. So heißt es auf der Homepage der Christians for Future. Aber all das reiche nicht aus, nötig sei eine drastische Umkehr. Deswegen hat die Gruppe im vergangenen September 12 Forderungen an 37 Kirchen und Bistümer übergeben. Die Christians wollen Geld für Personal in den Kirchen, das sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Außerdem verlangen sie die ökologische Bewirtschaftung von kircheneigenen Flächen und öffentliche Aktionen der Kirchen gegen den Klimawandel. Dass es vor Ort in den Gemeinden noch oft an Unterstützung fehle, erzählt Lutz Neumann. Der 62-Jährige kritisiert, dass sich der Pfarrer in seiner Heimatgemeinde im Bistum Mainz nicht genug einsetze für die Erneuerung der katholischen Kirche, wozu auch der Klimaschutz gehöre.
Für mich ist das Thema, wenn man mal von der Enzyklika von Franziskus absieht, Laudato Si, eigentlich in der katholischen Kirche blinder Fleck. Da passiert von oben wenig. Deshalb ist ja meine Idee, zumindest in meiner Gemeinde, Verklärung Christi, kann ich vielleicht für 5 oder 3, und wenn es nur einen ist, mal einen Anstoß geben.
Lutz Neumann ist einer von 3 Interessenten, die an einem Zoom-Meeting für Einsteiger bei den Christians for Future teilnehmen. Die 50-jährige Eva Eckmiller aus Berlin ist auch dabei.
Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, steht in einem Psalm. Und diese Erde, die Gott so wundervoll mit so viel Leben geschaffen hat, die ihm gehört, die müssen wir schützen. Ja, das ist der erste Auftrag, ja, die Welt zu verwalten. Ja, wir sind die Lebewesen mit einem Hirn und einer Abstraktionsfähigkeit und einer Organisationsfähigkeit, die am maßgeblichsten gestaltend eingreifen in diese Welt, seit es uns gibt.
Die Schöpfung zu bewahren, das ist eine Begründung, die ich immer wieder höre, während ich die Christians for Future begleite. Mir fällt auf, dass sich viele von den Menschen, denen ich begegne, mehrfach engagieren. Bei den Parents for Future zum Beispiel oder in schon bestehenden Arbeitsgruppen zum Klimawandel in ihrer Heimatgemeinde. Auch der Lebensweg und die eigene Glaubensbiografie spielen eine Rolle, so wie für die Protestantin Yvonne Berlin. Sie schildert am Rande der Klimademo in Berlin, auf der die Band Milky Chance den Demonstranten schon einheizt, wie sie als Kind in der DDR aufgewachsen ist.
Das ist sowieso schon in der Wurzel bei mir angelegt. Unsere Mutter war sehr aktiv in der ökumenischen Friedensbewegung in der Erlösergemeinde Potsdam und später in der Martin-Luther-Gemeinde in Potsdam. Und da sind auch alle Kontakte mit anderen Familien entstanden und wir Kinder hatten da natürlich Christenlehre. Aber da ist so der Zugang auch gelegt worden zu glauben, dass das was sehr Positives sein kann, weil man in Gemeinschaft auch einen neuen Schutzort findet. Und gerade in einem anderen System, wo man in der Kirche dann selbst aktiv ist, dass man da in der Gemeinschaft gleiche Menschen findet, die ähnlich denken und ähnliche Lebensvorstellungen haben.
Glauben und politisches Engagement scheinen für Yvonne Berlin zusammenzugehören. Ihre Familie ging noch vor dem Fall der Mauer in den Westen. Bis heute halten sie zusammen. Ihr Vater und ihre Schwester sind bei der Klimademo in Berlin auch dabei. Wichtigstes Accessoire ist an diesem Tag die grün-weiße Fahne der Christians for Future mit der blauen Friedenstaube. Yvonne Berlin hat sich eine um die Schultern gewickelt. Nicht alle der Christians for Future finden sich im Demo-Trubel noch zusammen. Und so ziehen nur ein paar, wie geplant, im interreligiösen Block mit.
Hallo!
Am Samstag beim Afterbrunch zur Klimademo in Yvonne Berlins Zuhause im Stadtteil Schöneberg treffe ich Jule. Die 20-Jährige hatte es am Tag zuvor nicht mehr rechtzeitig auf die Demo geschafft. Sie ist das erste jüngere Mitglied der Christians for Future, mit dem ich spreche. Im lichtdurchfluteten Wohnzimmer ist der Frühstückstisch gedeckt. Jule, lange blonde Haare und Wollpullover, rückt noch einige Teller zurecht und schraubt schon mal die Marmeladengläser auf. Jule schreibt ihre Bachelorarbeit im Bereich Klimaforschung. Dann erzählt die Physikstudentin, warum sie sich auch als Christin für den Klimaschutz einsetzt.
Für mich ist tatsächlich die Nächstenliebe das, was es ist. Also man hört immer ziemlich viel die Schöpfungsgeschichte in dem Zusammenhang. Ja, ich habe mit dem Zusammenhang manchmal so meine Probleme. Naja, ich finde eben die Stelle mit dem Menschen als Krone der Schöpfung, die macht mir manchmal so ein bisschen Probleme. Ich finde das so ein bisschen diese menschliche Überheblichkeit und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir die Erde ja eigentlich kaputt machen.
Die Kirchen hätten beim Schutz des Klimas noch Nachholbedarf, erklärte der evangelische Landesbischof von Hannover, Ralf Meister, anlässlich der Übergabe der Forderungen von Christians for Future im September. Yvonne Berlin erzählt, dass sie aus den oberen Reihen der Kirche hört: Wir sind froh, dass es euch Aktivistinnen gibt. Wir brauchen den Druck, um selbst weiterzukommen.
Lucia Weiß hat die Christians for Future getroffen. Neues Jahr, neues Glück, überhaupt alles neu. Das klingt verheißungsvoll, aber warum bleibt dann oft doch so viel beim Alten? Oder warum gibt es so viel Angst vor Neuem und vor Veränderung? Weil der Umgang mit dem Neuen immer auch mit Vertrauen und Sinn zu tun hat, mit Hoffnung auch, ist das natürlich auch eine Frage fürs Religiöse. Und deshalb möchte ich jetzt mit Jürgen Mahnemann über die Verheißung und die Bedrohlichkeit des Neuen sprechen. Jürgen Mahnemann ist katholischer Theologe und Philosoph und Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie in Hannover. Er beschäftigt sich mit Umweltphilosophie und mit politischer Theologie und er hat gerade ein energisches Plädoyer für ein revolutionäres Christentum veröffentlicht. Auf ein gutes Neues also, Herr Mahnemann.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Danke.
Siehe, ich mache alles neu. Das letzte Buch der christlichen Bibel, die Offenbarung des Johannes, endet mit einem furiosen Ausblick auf das Neue, auf die künftige Welt. Und man hat den Eindruck, oder ich habe zumindest den Eindruck, Christen heute, zumindest in Deutschland, vielleicht auch in Europa, empfinden das eher als Drohung. Gibt es eine Angst vor dem Neuen?
Ja, also diesen Eindruck, den Sie jetzt gerade formuliert haben, den teile ich. Gerade die Kirchen, die privilegiert sind und von dem Status quo profitieren, haben Angst vor dem Neuen, weil sich doch insgeheim, so meine Deutung, eine Verlängerung der gegenwärtigen Verhältnisse in die Zukunft wünschen. Das gilt natürlich für alle Institutionen und Personen, die privilegiert sind, die wünschen sich am wenigsten Veränderung. Aber diese Vorstellung von Zukunft, also dass wir uns wünschen, dass unsere Gegenwart in die Zukunft verlängert wird, hat natürlich mit wirklicher, mit echter Zukunft nichts zu tun. Nämlich echte Zukunft hat mit dem Neuen zu tun. Und Zukunft in einem emphatischen Sinne muss so mit der Vorstellung des Neuen verbunden sein, dass wir den Eindruck haben, wenn wir von Zukunft sprechen und Zukunft fühlen, dass da etwas Neues auf uns geradezu wie von außen zukommt.
Sie suchen dagegen nach einem revolutionären Christentum, nach einem, das regelrecht umstürzt, das eben genau das weiter so nicht mehr macht. Um Ihre Ausgangsposition zu verstehen, warum ist das denn so dringlich, was ganz anderes zu machen und das weiter so mit Nachdruck zu beenden?
Zum einen ist es dringlich, weil wir mit verschiedenen Krisen konfrontiert sind, gewaltigen Krisen. Das ist zum einen die ökologische und klimatische Krise zu nennen, zum anderen die Krise der Demokratie durch die Bedrohung von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus und drittens natürlich die Corona-Krise. Und angesichts dieser Krisen wäre es so wichtig, dass die Kirchen hier gesellschaftspolitisch an notwendigen Transformationsprozessen mitarbeiten, Teil dieser Veränderungen sind. Und die Veränderungen, auf die es ankommt, sind ja große Transformationen. Und ein anderes Wort für große Transformation, und ich benutze das Wort bewusst, ist Revolution. Es kommt auf eine Revolution, wie Eva von Redeker, die Philosophin, es genannt hat, für das Leben an. Und wenn Kirche Teil dieser Revolution, Kirchen Teil dieser Revolution werden wollen, dann müssen sie in dieser Gesellschaft widerständig präsent sein.
Dann reicht es also nicht, das Dach des Gemeindehauses zu begrünen oder Solarzellen aufs Kirchendach zu packen oder einen klimaneutralen Kirchentag zu machen.
Ich will das nicht schlecht reden. Aber das reicht natürlich überhaupt nicht aus, sondern es kommt darauf an, wirklich hier politisches Engagement zu zeigen. Das heißt, ChristInnen, die nicht sehen, welche Bedeutung gesellschaftspolitisches Engagement für ihren Glauben hat, werden auch den eigenen Glauben nicht verstehen. Denn ChristIn sein heißt, ChristIn in dieser Welt zu sein, sich in diese Welt verstricken zu lassen. Und wenn ich davon spreche, sich verstricken zu lassen, da steckt da ja auch drin, beispielsweise gibt ja diese Redewendung, in ein Verbrechen verstrickt zu sein. Wer in die Welt verstrickt ist, ist in die ganzen Zusammenhänge, auch in die Schuldzusammenhänge hinein verstrickt. Also es ist wichtig, die revolutionäre Dimension des Christentums neu zu entdecken. Denn wer diese Gottheit beim Namen nennt, der reklamiert das Neue als bereits gegenwärtig, ohne dabei die Gegenwart als mit dem Neuen identisch zu behaupten. Wer also den Namen der biblischen Gottheit ausspricht, stellt jede sich als alternativ losgerierende sogenannte Realität unter einen Vorbehalt. Nur wer tief verstrickt ist in die Ratlosigkeiten, in die Erfolge, aber auch Misserfolge des Lebens, eine solche Person vermag überhaupt nur eine Ahnung davon zu entwickeln, was Glauben heißen kann.
Dabei sind Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, tendenziell eher misstrauisch gegen den Begriff der Hoffnung, der ja von den Kirchen gerne immer hochgehalten wird, und plädieren dafür aber sehr energisch dafür, auch wirklich Angst zu haben, wenn Angst angebracht ist.
Richtig. Also ich bin sehr skeptisch, was die Rede von Hoffnung, ich betone die gegenwärtige Rede von Hoffnung angeht. Wir wissen ja, es gibt so etwas wie eine trügerische Hoffnung, eine falsche Hoffnung. Und eine solche Hoffnung ist zum Beispiel Optimismus. Optimismus ist ein selbstbetrügerischer Versuch, dem es darum geht, alles Negative zu verdrängen, nur das Positive sehen zu wollen. Anders als Optimismus lässt Hoffnung sich aber ohne Angst und Verzweiflung überhaupt gar nicht denken. Denn wie will ich für andere hoffen, wenn ich nicht gleichzeitig um andere Angst habe? Aber angesichts der Erhitzungskatastrophe, der wir ausgesetzt sind, schwindet die Hoffnung. Wir alle wissen, das 1,5-Grad-Ziel ist wohl nicht mehr zu erreichen. Und eine Hoffnung, die angesichts dieser Situation trösten will, wird nicht trösten.
Wenn Hoffnung angesichts dieser Situation also nicht die richtige Reaktion ist, das Szenario, das Sie jetzt entwerfen, lässt jedenfalls für meine Vorstellung so richtig viele alternative Handlungsoptionen dann gar nicht zu. Also was kann ich denn dann tun, wenn ich das nicht hinnehmen will, aber auch nicht verzweifeln will? Also gibt es dann überhaupt noch legitime Handlungsmöglichkeiten, die nicht einfach nur Schönfärberei sind?
Die andere Möglichkeit, darauf zu reagieren, ist die Trauer. Trauern über das, was vor sich geht. Und diese Trauer über das, was gerade um uns herum passiert, diese Trauer wiegt so schwer, dass sie tatsächlich auch in die Verzweiflung münden kann. Jetzt stellt sich aber die Frage, sollen wir mehr Angst haben vor der Verzweiflung oder mehr Angst haben vor der Apathie? Schon vor vielen, vielen Jahren hat mal der Auschwitz-Überlebende und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel darauf hingewiesen, wenn Sie die Wahl haben zwischen Verzweiflung und Gleichgültigkeit, dann wählen Sie die Verzweiflung. Warum? Weil aus Verzweiflung vielleicht noch irgendetwas entstehen kann, aber aus Gleichgültigkeit, aus Apathie entsteht per Definition nichts, aber auch gar nichts. Das heißt, wir müssen die Trauer zulassen. Die Trauer, ja, sie kann in Verzweiflung münden. Sie kann aber auch, und das ist für mich der entscheidende Punkt, sie kann aber auch Platzhalterin von neuer Hoffnung sein. Und zwar dann, wenn es uns gelingt, nicht nur privat im Stillen zu trauern, sondern wenn es uns gelingt, gemeinsam zu trauern, dann kann es sein, dass aus dieser gemeinsamen Trauer eine aktive Trauer wird, eine aktive Trauer, die zum Protest anwächst, zum Handeln motiviert. Und genau die Erfahrung, dass etwas anderes möglich ist, die brauchen wir.
Nun gibt es aber auch ganz andere Reaktionen auf diese als ja katastrophal empfundene Gegenwart, die ja auch sich auf einen Protest berufen, die sagen, so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Und die dafür so ganz radikal einen persönlichen Freiheitsbegriff in Anspruch nehmen. Also ich meine vor allen Dingen die sich immer weiter radikalisierenden Impfverweigerer. Wie unterscheidet man denn dann so eine Protestbewegung von einer, wie Sie sagen, sozusagen lebensdienlichen oder in die Zukunft schauenden Protestbewegung? Also was sind da die Kriterien?
Das ist eine wirklich sehr wichtige, gerade in der Gegenwart wichtige Frage. Es geht um Leitempfindlichkeit. Bei den Protesten, die ich angesprochen habe, bei den Protesten in den Klimagerechtigkeitsbewegungen, geht es um eine Leitempfindlichkeit, die nicht nur um das eigene Leid kreist, sondern in der Lage ist, zum Leid anderer vorzustoßen. Und diese Leitempfindlichkeit nehme ich in den Corona-Protesten überhaupt nicht wahr. Da geht es um die Wahrnehmung des eigenen Leids, und die geht einher mit der Unfähigkeit, das Leid anderer anzuerkennen.
Wie definiert sich denn dann eine veränderte Zukunft, eine gute Zukunft? Eine hoffnungserfüllte Zukunft?
Ich würde sagen, die Frage stellt sich, wie überhaupt eine Hoffnung auf neue Zukunft entstehen kann. Dazu braucht es radikales Handeln und zwar revolutionäres Engagement. Und revolutionäres Engagement, wie es heute verstanden wird, da geht es darum, dass es nie nur um eine Gesellschaftstransformation geht, sondern gleichzeitig immer auch um eine Selbsttransformation. Das heißt, Ich muss lernen, anders zu leben, damit andere Menschen leben können und auch nichtmenschliche Lebewesen leben können. Wichtig scheint mir aber, dass wir gerade bei der Selbsttransformation unseren Alltag im Blick haben. Denn in den klimapolitischen Debatten beispielsweise reden wir viel von Effizienz, aber kaum von Suffizienz. Wenn wir aber von unserem Alltag ausgehend versuchen, Transformation, die große Transformation zu denken, dann sind wir sofort mit dem Stichwort Suffizienz, Genügsamkeit konfrontiert. Und diese Perspektive weist uns den Weg auch, dass es bei diesem revolutionären Engagement darum geht, nicht etwas zu zerstören, sondern es geht bei diesem revolutionären Engagement darum, zu retten. Dieses revolutionäre Engagement wendet sich gegen Rücksichtslosigkeit. Sie wendet sich gegen eine eskalierende, unendliche Wachstumsgesellschaft. Sie steht für die Anerkennung menschlicher und planetarer Begrenzung.
Das heißt, die wahre Revolution ist beim kapitalistischen Spiel nicht mitzumachen.
Richtig. Unser Zusammenleben und auch unser Wirtschaften neu zu verstehen.
Der katholische Philosoph und Theologe Jürgen Mahnemann fordert ganz unbedingt einen Aufbruch ins Neue. Mit Trauer, Mut, Angst und vielleicht dann doch auch Hoffnung. Vielen Dank. Wenn Sie weiterlesen möchten, Jürgen Mahnemanns Plädoyer Revolutionäres Christentum ist erschienen bei Transkript, hat 158 Seiten und die kosten 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir haben bis jetzt übers Neue ziemlich global und mit Blick auf Natur und Klima gesprochen. Jetzt wird's ganz privat, aber das ist ja bekanntlich auch politisch. Denn immer mehr Musliminnen und Muslime fordern einen offenen Diskurs über Sexualität. Das ist vielleicht noch keine sexuelle Revolution, doch vor allem in den sozialen Medien diskutieren Musliminnen und Muslime über Intimität und die Bedeutung von Beziehungen, über Homosexualität, Transsexualität und persönliche Freiheit. Auch in Deutschland bewegt sich da etwas. Nabila Abdelaziz berichtet.
Martha ist 27 Jahre alt, Sozialarbeiterin, Muslimin, trägt ein Hijab. Alle paar Wochen fährt sie in Schulen in ganz Deutschland, um mit jungen Menschen über Körper, Gefühle, Liebe, Sex und Beziehungen zu sprechen. An einem Penismodell führt sie ihren Schülerinnen und Schülern zum Beispiel vor, wie man ein Kondom richtig überzieht und gibt Aufklärung zum Thema Safer Sex.
Das war in einer Schule in Hessen und da hatte ich eine Gruppe von Mädchen, 3 hijab-tragende Mädchen waren in der Gruppe und auch mehrheitlich Mädchen, die ich jetzt auch als muslimisch lesen würde. Und da, in dieser Gruppe, habe ich einfach auch gemerkt, dass die muslimischen Mädchen mit Hijab so rausgehauen haben an Faktenwissen, an Sachen. Und wenn ich am Anfang frage, welche Verhütungsmittel kennt ihr? Zack, 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 Spirale, Hormonpflaster, Vaginalring. Wer kennt das? Was ist das?
Martha ist nicht nur in Schulen unterwegs. Wallah, schäm dich, heißt ihr Account auf Instagram, auf dem sie manchmal auch mit einer Prise Humor über Themen wie Verhütung, Partnersuche und Geschlechtskrankheiten aufklärt. Sie ist Teil einer nicht mehr zu übersehenden Entwicklung innerhalb der muslimischen Community. In Deutschland, aber auch in Europa und den USA. Es gibt eine Flut an Social-Media-Accounts, Büchern, Kursen und Vorträgen über das große, vermeintliche Tabuthema Sex.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's me, Angelica Lindsay Ali.
Ich bin's, Angelica Lindsay Ali, die Village Auntie, mit einem neuen Video zum Thema Sex. Und heute sprechen wir über den Mythos der Vaginalverengung. Genau, Leute, eng ist nicht immer das Richtige.
Tight is not always right.
Das ist Angelica Lindsay Ali. In ihrem Video auf Instagram trägt sie ein leuchtend oranges Kopftuch und lange baumelnde Ohrringe. Bekannt als die Village Auntie, klärt sie online und vor Ort in muslimischen Communities über Sex auf. Von Penisgröße bis Sexspielzeug. Sie ist eine der bekanntesten muslimischen Stimmen zu diesem Thema in den USA und hat fast 50.000 Follower auf Instagram. Es gibt aber auch Männer in der Community, die sich der Sache annehmen. Zum Beispiel der nigerianisch-britische Historiker und Autor Habib Akande.
The female orgasm in Islam and Muslim cultures.
Der weibliche Orgasmus im Islam und muslimischen Kulturen. Das ist der Name meines nächsten Seminars. Während dieses Webinars werde ich darüber sprechen, was muslimische Erotologen und Wissenschaftler über die Rechte von Frauen auf sexuelle Erfüllung gesagt haben.
Akande schreibt Bücher über die jahrhundertealte Kunst der Erotik in muslimischen Gesellschaften, vor allem in Ostafrika. Im Mittelpunkt bei ihm steht die Frage, wie können Männer ihre Frauen zum Orgasmus bringen? Er scheut nicht davor zurück, Kunststoffmodelle unterschiedlicher Vulven in die Kamera zu halten oder darüber zu sprechen, wie man eine Klitoris am besten stimuliert. Akande und Ali sind Vorbilder für viele ähnliche Initiativen und Plattformen, die vor allem das Recht muslimischer Frauen auf ein erfülltes Sexualleben in den Fokus rücken. Ihre Inspiration holen sie sich in der islamischen Geschichte.
Das Thema Sex und Erotik ist allgegenwärtig. Wir haben ungefähr ab dem 9. Jahrhundert und zwar bis zum 19. Jahrhundert kontinuierlich erotologische Werke, die verfasst wurden. Das heißt, es gibt medizinische Kapitel, da gibt es pornografische Kapitel, man hat Abhandlungen über Lustmaximierung, über Aphrodisiaka, über Sexpositionen, über Geschichten, Anekdoten, alles Mögliche.
Sagt der islamische Theologe Ali Randou, der an der Universität Münster zu Sex in vormodernen arabischen Schriften forscht. Über Jahrhunderte gab es einen offenen und toleranten Umgang mit dem Thema Sexualität in einem großen Teil der muslimisch geprägten Welt. Doch
es gab einen Bruch mit der eigenen Tradition. Dieser Bruch ist ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts zu lokalisieren. Und man merkt auch, dass von einer Vielfalt der Diskurse hin zu einer Art Ideologisierung die Entwicklung war in den letzten 150, 200 Jahren.
Der Bruch hat verschiedene Gründe. Zunächst kritisierten französische und britische Kolonialmächte muslimische Kulturen als sexuell zu zügellos und rückständig. Auch deshalb, weil nicht nur die heterosexuell männliche, sondern auch die weibliche und die homoerotische Lust Beachtung fanden. Die Briten führten zum Beispiel Gesetze ein, die Homosexualität strafbar machten. Viele muslimische Gesellschaften reagierten auf die Vorwürfe und entwickelten ein sehr viel puritanischeres Verständnis von Sexualität. In dieser Zeit entstanden islamische Ideologien, die den Koran und andere religiöse Quellen strikter und eindimensionaler auslegten. Heute versuchen TheologInnen und AktivistInnen, an die fast verschwundene Tradition erotischer Literatur und Aufklärung wieder anzuknüpfen und sie fortzusetzen. Allerdings, Accounts wie die von Ali und Akande, die sich in Europa und den USA für Sexualaufklärung einsetzen, plädieren nicht für sexuelle Freizügigkeit, sondern größtenteils für sexuelle Enthaltsamkeit außerhalb der Ehe. Anders sei das in vielen muslimisch geprägten Ländern.
Diese Accounts, meiner Meinung nach, sind viel, viel weiter als Accounts, die jetzt aus Europa betrieben werden. Sie sind sehr up-to-date, also die beziehen sich auf moderne Studien im Bereich der Sexualwissenschaften, im Bereich der Medizin, im Bereich der Sexualgeschichte.
Ein Beispiel ist die Initiative Mausch, die von Frauen aus dem Libanon und Saudi-Arabien betrieben wird. Dort geht es um Themen wie den Schutz vor sexuellem Missbrauch, aber auch um weibliche Lust oder die Masturbation, die von vielen religiös geächtet wird. Ein Thema, das die Accounts in Europa und den USA größtenteils noch umgehen. Dass es aktuell mehr Freiräume gibt, um über Sex und Religion zu sprechen, könnte auch mit einer Entwicklung in Saudi-Arabien zusammenhängen. Seit der Kronprinz Mohammed bin Salman dort das Sagen hat, stehen wahhabitische religiöse Gelehrte unter strenger Kontrolle und können nicht mehr so frei agieren. Die Flut an Videos und Texten mit streng patriarchalen Deutungen des Islams, die zuvor von Saudi-Arabien aus in die Welt hinaus gesendet wurde, hat abgenommen. Allerdings, für viele der muslimischen AktivistInnen spielt das Thema Religion gar nicht so eine große Rolle. Denn auch die Jugendlichen beziehen ihre Moralvorstellungen aus verschiedenen Quellen, sagt die Sozialpädagogin Martha.
Also jede pickt sich das raus, was zum eigenen Lebensstil gerade passt und legitimiert es dann und begründet es dann, ja, da fließt so viel mit ein, Sozialisation, Umfeld, Peer Group, eigene Interessen, dass man da sagen kann, der Koran ist das Nonplusultra. Der Islam ist ja ein Teil unserer Identität, auch nur ein Puzzlestück von unserer Identität und nicht komplett alles so.
Fest steht jedenfalls, Musliminnen und Muslime haben Sex vor der Ehe. Laut einer Studie der Forscherin Sobia Ali Faisal sind es 66% der 17- bis 35-Jährigen in den USA. Theologische Grundlagen für manche der neuen Einstellungen zur Sexualität fehlen noch. Aber es wird daran gearbeitet. Zum Beispiel in einem Forschungsprojekt am Berliner Institut für Islamische Theologie, das sich mit neuen Ansätzen zu einer muslimischen Sexualethik befasst.
Spannende Sache eigentlich. Wie neu ist das neue Reden über Sex unter jungen Musliminnen und Muslimen? Danach hat Nabila Abdelaziz gefragt. Beim Thema Neues und Zukunft denkt man zurzeit wahrscheinlich eher nicht an die katholische Kirche. Aber es gibt katholische Gemeinden, die möchten genau das. Stell dir vor, die Kirche macht auf und jeder geht hin. Mit diesem Motto wirbt nämlich eine neue Gemeinde in Köln für ihr Angebot. Als katholische Kirche, die radikal anders sein will. Ausgerechnet in Köln, wo die Auseinandersetzung um Missbrauch in der und durch die Institution so hohe Wellen schlägt wie nirgendwo sonst. Vor einem Jahr ist die Kirche für Köln trotzdem an den Start gegangen. Mit vielen Ideen wollen sie Menschen ansprechen, die normalerweise nicht zum Stammpublikum gehören. Ob das gelingt? Christina Roskopf war bei einem Gottesdienst dabei.
Plötzlich haben wir hier einen Tambo-Chor. Gleich eine ganz andere Atmosphäre. Das finde ich so cool hier. Je nachdem, wie man so reinlässt, hat die Kirche gleich so einen ganz anderen Drive.
Das ist Lisa Brentano. Sie ist 32 und Pastoralreferentin im Erzbistum Köln. Vor etwas mehr als einem Jahr hat sie eine neue Gemeinde mitgegründet, die Kirche für Köln. Jetzt steht sie mit Wollmütze und Mantel im Eingang der Kirche St. Michael und begrüßt alle, die zum Gottesdienst kommen. Gerade erklärt sie einer jungen Mutter, was gleich passiert.
Wir haben jetzt gleich um 11 Uhr Gottesdienst. Wir feiern hier immer so ziemlich anders Gottesdienst. Das ist eine katholische Kirche. Ja. Wir haben hier vor einem Jahr mit einem neuen Projekt gestartet und gesagt, wir gründen katholische Kirche nochmal neu, ein bisschen offener, mit einer anderen Sprache und Ästhetik und so.
Anders, das heißt, es ist selbstverständlich, dass hier Männer und Frauen predigen. Und zwar in verständlicher Sprache. Es gibt Popmusik oder wie heute einen Tambourchor. Die BesucherInnen können den Gottesdienst auf Sofas und Sitzecken erleben. Eine Kirche, in der Homosexuelle willkommen sind, Geschiedene, Wiederverheiratete und auch all jene, die hadern oder längst ausgetreten sind.
Wir haben eine ganze Reihe von Menschen, die schon lange ausgetreten sind oder die jetzt aufgrund der jüngsten Ereignisse ausgetreten sind. Die kommen hierher, weil sie das Gefühl haben, hier bei uns läuft es einfach anders. Bei uns steht nicht der Priester als Einzelperson im Mittelpunkt, sondern bei uns steht ein Team da vorne.
Lisa und ihr Team teilen sich die Aufgaben. Jeder begrüßt mal oder hält die Predigt. Sie wissen, wie sehr das Vertrauen in die Kirche erschüttert ist. Und gerade deswegen treten sie an, um es zurückzugewinnen. Kein leichter Job. In den ersten drei Quartalen 2021 sind mehr als 15.000 KatholikInnen in Köln aus der Kirche ausgetreten.
Wer traut der katholischen Kirche noch einen Aufbruch zu? Wir probieren es trotzdem und es macht Spaß.
Das ist Thomas Frings. Er ist Priester seit 36 Jahren. Von Anfang an ist er bei der neuen Gemeinde dabei, aus Überzeugung.
Wenn man weiß, wo man steht, im Ansehen der Leute, bleibt uns nichts anderes übrig, als ganz bescheiden zu sein.
Die Missbrauchsskandale, die schleppende Aufarbeitung oder der Umgang mit Homosexuellen und Frauen. Die Menschen haben viele Gründe, die Kirche zu verlassen. Einer, der auch schon darüber nachgedacht hat, schaut heute zum ersten Mal in der neuen Gemeinde vorbei.
Ich fühle mich als Christ, bin getauft, ich bin auch noch in der katholischen Kirche, bin aber auch schwul, ich bin verheiratet. Das heißt, eigentlich muss ich mich fragen lassen, warum ich noch in der katholischen Kirche bin, die mit mir als schwulen Menschen nichts anfangen kann, mich bestenfalls akzeptiert.
Klaus will herausfinden, ob ihm die neue Gemeinde etwas geben kann, das er sonst nirgends findet in der katholischen Kirche. Ob das hier ein Grund sein könnte, in der Kirche zu bleiben. Anne, die junge Mutter, die vorhin fragend am Kircheneingang stand, hat dagegen gar keine Erwartungen. Sie ist nicht getauft und hat mit Kirche wenig zu tun. Im Gottesdienst ist sie eigentlich nur wegen Linus, ihrem zweijährigen Sohn. Der war neugierig.
Wir wohnen hier direkt um die Ecke, belgisches Viertel, 5 Minuten zu Fuß. Und das draußen ist unser Stammspielplatz. Wir gucken mal auch, ob das unserem Sohn gefällt.
Das ist halt wirklich so ein Paradebeispiel. Da kommt eine Familie zufällig hier vorbei, weil irgendwie bunt beleuchtet ist, weil die draußen Musik gehört haben und die Kinder irgendwie neugierig sind und wollen mal reinschauen.
Die unterschiedlichsten Menschen stolpern hier rein. Das liegt vor allem an der Lage. Die Kirche, übrigens die drittgrößte in Köln, steht mitten im belgischen Viertel, direkt am beliebten Brüsseler Platz. In der Kirche war jahrelang nicht viel los. Jetzt hängen Plakate draußen. Auf einem steht: Komm doch mal rein. Es ist kurz vor 11 und etwa 35 Menschen sind dieser Aufforderung gefolgt. Heute übernimmt Uli Merz die Predigt. in Lederjacke. Er ist im Leitungsteam, genau wie Lisa.
Ihr Lieben, von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir machen hier eine Predigtreihe. Bis Weihnachten gehen wir die Vorgeschichte, die Kindheitsgeschichte des Lukas durch.
Uli hält eine Predigt mit PowerPoint-Präsentation.
Das ist tatsächlich viel Arbeit, das so zu erstellen, dass du halt den Vortrag, die Predigt begleitest mit Bildern und mit Schrift. Aber dahinter ist einfach so die Idee, dass du viel mehr behältst, ja, wenn du auch Dinge siehst. Also Visualisierung kommt viel mehr ins Hirn rein, als wenn du nur redest. So, und deswegen machen wir den Aufwand.
Noch während der Predigt postet Lisa ein Foto auf Instagram. Auch so will das neue Gemeindeprojekt Menschen ansprechen. Am Ende spricht Priester Thomas Frings das Vaterunser und Lisa den Segen für die Woche. Auch das klingt lockerer als anderswo.
Segne und behüte uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So, jetzt haut raus.
In den vergangenen Wochen spielte sogar ein Zirkus in der Kirche, der Cirque Buffon. Die Heiligabendmesse haben die ArtistInnen mit ihren Kunststücken begleitet. Für Lisa Brentano und ihr Team ist das kein Widerspruch. Im Gegenteil, Zirkus und Kirche wollen im besten Fall die Seele berühren. Das versuchen sie in der Kirche für Köln auf unterschiedlichste Weise. Auch Yoga-Unterricht gehört beispielsweise dazu.
Yoga, das ist einfach für total viele nicht nur eine sportliche Betätigung, sondern auch Entspannung und Zeit der Meditation und des Nachdenkens. Und wir finden, das passt total gut zusammen. Und wir haben dann eine Frau gefunden, die sich ganz, ganz viel damit beschäftigt hat und die dann ein Format entwickelt hat, das heißt Yoga mit Jesus.
Am Anfang sind ihre ungewöhnlichen Ideen nicht bei allen KatholikInnen gut angekommen. Als sie die schweren Bänke rausgenommen haben und Licht- und Soundanlage installierten, hieß es, ihr macht bloß Disco an einem heiligen Ort, das passt nicht. Doch allen KritikerInnen entgegnen sie, es gibt 26 katholische Kirchen in der Kölner Innenstadt und eine, die es anders macht. Inzwischen wurden die kritischen Stimmen leiser.
Das schönste Feedback war eine etwa 80-jährige Frau, die hier mit einer etwas verbitterten Miene in die Kirche reingekommen ist und ich dachte, ach ja, das ist jetzt wieder so, ja, Disco und es geht bergab. Und die kam dann nachher aus der Kirche raus und nahm sich dann Zeit und sprach mich an und sagte, wissen Sie, ich musste früher als Kind immer zur Beichte gehen, ich bin da immer hingezwungen worden und es war ganz schlimm und ich fühle mich in katholischer Kirche überhaupt nicht mehr wohl, aber jetzt, wenn ich bei Ihnen in der Kirche bin, habe ich das Gefühl, so muss es sein.
Eine katholische Gemeinde will alles oder doch zumindest vieles anders machen, Christine Roskopf berichtete. Mehr Religionen analog im Radio gibt's immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft können Sie auch im Deutschlandfunk hören, werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.
Beim Komponisten Erich Wolfgang Korngold verwischen die Grenzen zwischen Musik fürs Kino und Musik für den Konzertsaal. In der kommenden Stunde geht es um sein Violinkonzert. Davor die Nachrichten und Musik aus Norwegen. Biddy Bell mit Mooring Line.